G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Hallo Linda, da sind wir wieder.
Ja, nach der Sommerpause nimmt das G&G Kassentreffen richtig Fahrt auf.
Quasi unser Herbst der Reformen.
Heute sprechen wir mit jemandem, der stets versucht, wichtige Impulse im deutschen Gesundheitssystem zu setzen. Professor Dr. Lutz Hager, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Managed Care.
Managed Care, schon wieder so ein amerikanischer Begriff.
Aber ein durchaus interessantes Konzept. Es könnte sich heute also lohnen, ein bisschen tiefer nachzufragen.
Herzlich willkommen, Herr Professor Hager.
Herr Hager, wie sind Sie persönlich denn in die Gesundheitspolitik hineingewachsen?
Tatsächlich ungeplant. Ich bin eigentlich Politikwissenschaftler, habe mich mit Demokratietheorie, mit Demokratisierung, direkter Demokratie beschäftigt im Studium, in der Promotion, wollte dann was anderes tun, bin in eine große Unternehmensberatung gewechselt und dort habe ich das Gesundheitssystemwesen überhaupt erst kennengelernt und das war ein Feld, das ich unglaublich faszinierend fand. Es hat was mit insgesamt, wir entwickeln Gesellschaft und Gemeinwohl weiter zu tun. Und es hat aber auch was viel mit Unternehmertum, Management, Akteure zusammenbringen. Da konnte ich ganz viel von dem, was mich immer wieder begeistert und inspiriert, einbringen. Und es wird nicht langweilig im Gesundheitswesen. Es hat so viele Facetten und Dinge, es passiert immer wieder Neues.
Gab es sowas wie ein Schlüsselerlebnis, das Ihr Interesse an der Transformation von Gesundheitswesen, von Gesundheitssystem besonders geprägt hat?
Ich glaube, die Transformation, die war immer in mir drin. Die habe ich schon mitgebracht, die habe ich ganz früh eingeatmet als jemand, der etwas bewegen und verändern möchte. Und ein Schlüsselmoment im Gesundheitswesen waren tatsächlich meine ersten Projekte, Beratungsprojekte bei Krankenkassen, wo ich gemerkt habe, das sind gute Leute dort.
Viele sprechen über Managed Care. Man könnte es vielleicht so übersetzen mit koordinierter oder organisierter Versorgung. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Ja, Managed Care ist das Buzzword gewesen Ende der 1990er Jahre, um das sich die Gründergeneration des Bundesverbands Managed Care versammelt hat. Das war damals die heiße Idee. Ich glaube, es ist heute immer noch eine richtige und wichtige Idee. Es gibt natürlich auch viele andere Begriffe und Konzepte, die man da genauso anführen könnte. Aber der grundsätzliche Gedanke von Managed Care ist ja, auf diese große Leerstelle hinzuweisen, nämlich auf Kommunikation, auf Kooperation, auf Koordination, auf kontinuierliche Versorgung. All das ist im deutschen Gesundheitssystem nicht institutionell und systemhaft angelegt. Das fehlt. Patientinnen und Patienten erwarten das aber natürlich und aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Denn wir als Expertinnen und Experten im Dschungel Gesundheitswesen, wir sollten wissen, was der nächste Schritt ist und wie eine Versorgungskette und beim Behandlungsweg aussieht. Und genau dort hat das deutsche Gesundheitssystem diese gähnende Leerstelle. Und Managed Care ist sozusagen der Platzhalter dafür, dass wir die unterschiedlichen Akteure und Regelwerke miteinander verknüpfen, in eine systemhafte Beziehung bringen. Und noch ein zweiter wichtiger Gedanke, dass nicht auf eine planwirtschaftliche Art und Weise, man könnte ja auch quasi dann ein NHS daraus machen, sondern auf eine Art und Weise, in der Dynamik und Innovation dafür sorgt, dass eben neue Konzepte entstehen können und Versorgung auch immer wieder verbessert und patientenzentriert gemacht werden kann.
In Deutschland ist auch immer wieder der Begriff integrierte Versorgung im Zusammenhang mit Versorgungskonzepten unterwegs. Wo liegt der Unterschied?
Integrierte Versorgung ist mir sozusagen, ohne da eine Fundamentalkritik draus machen zu wollen, aber hat zu viel von aus einem Guss. Es ist am Ende ja doch eher die Vielfältigkeit, die Versorgung prägt, die Unterschiedlichkeit der Akteure, aber auch der Patientenwege. Und das scheint mir da ein bisschen unter den Tisch zu fallen. Das ist aber meine persönliche Abgrenzung.
Der BMC gehört jetzt nun nicht zu den Verbänden in der ersten gesundheitspolitischen Reihe, also wo es darum geht, den Versicherten oder an die Versichertengelder und an die Beitragsgelder heranzukommen. Welche Rolle will der BMC einnehmen in diesem Konzert der Gesundheitsverbände? Es ist immerhin der Bereich mit den meisten Verbänden in der Politik.
Ja, also zuerst freut mich, dass der BMC wahrgenommen wird und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und das Gespräch heute. Das ist auch eine Anerkennung für die viele Arbeit, die in diesem Verband steckt, für die viele vor allem ehrenamtliche Arbeit, die in diesem Verband steckt. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen dafür, dass es diesen Ort im Gesundheitswesen braucht, den der BMC erschlossen hat über viele Jahre und kultiviert und gepflegt hat. Und das ist ein Ort, Sie haben es gerade gesagt, des Zusammenkommens. Wir sind ja der einzige Verband, der in so großer Art und Weise pluralistisch aus den unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens die Perspektiven zusammenbringt und Lösungskonzepte entwickelt, die für alle Akteure einen Schritt in die Zukunft darstellen.
Ja, dann könnte man ja quasi sagen, der BNC versteht sich auch so ein bisschen als Impulsgeber für das Gesundheitssystem. Und da möchte ich Sie gerne fragen, welche Impulse wollen Sie denn setzen?
Also das ist eine schöne Frage, weil ich fange mal an mit den Impulsen, die wir sozusagen still und heimlich setzen, weil wir einfach versuchen, selber innovativ zu sein und Innovation zu leben und neue Formate und auch ein bisschen frischen Wind in die Welt des Gesundheitswesens zu bringen mit solchen Aktionen wie Irrsinn im Gesundheitswesen, mit Studienreisen, die den Blick über den nationalen Tellerrand richten, mit unserem Visionarium, wo wir in das Jahr 2070 sozusagen vorgestoßen sind und einfach den Vorstellungsraum erweitern und damit eben auch den Lösungsraum erweitern. Und wenn es jetzt darum geht, was sind die wesentlichen Anliegen, dann haben wir eigentlich gerade das noch einmal wunderbar auf den Kern zusammen kondensiert, dass wir gesagt haben, Patientenzentrierung muss eigentlich im Mittelpunkt unserer Gesundheitsversorgung stehen. Und die vielen Initiativen und die große Innovationskraft, die in diesem Bereich fließt, die bricht sich sozusagen an der Mauer des SGB V. Und dort haben wir leider immer noch ein anderes, eben sektoriertes, von Brüchen gekennzeichnetes System, was in der Vergütungslogik sozusagen die einzelne Leistung über die Kontinuität stellt. All diese Dinge sind dort fest verankert und das aufzubrechen, das ist unser eigentliches Ziel.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Sie beschäftigen sich ja aber auch seit Jahren mit den Transformationsprozessen im Gesundheitswesen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick zurückwerfen, was hat sich denn in den letzten 5 Jahren vielleicht am deutlichsten verändert?
Ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen gleichzeitig geerdeter, aber auch entschlossener geworden, was Transformation angeht. Ich fange mal mit den guten Nachrichten an. Die guten Nachrichten sind, es ist mehr auch Erkenntnis da, dass Transformation nicht wie Manna vom Himmel fällt, sondern dass es eben gemacht wird in vielen Schritten aus vielen Beteiligten. Es geht nur gemeinsam, ist ja eines der zentralen Leitsätze, die wir auch immer wieder in das System hineintragen, dass Transformation eine Anstrengung ist über Zeit und eben nicht in Legislaturperioden funktioniert. Und daran kranken wir immer. Und die zweite gute Nachricht ist, dass aber auch in der Politik jetzt sozusagen Transformation angekommen ist. Und ich würde einmal sagen, wir sind in einem tatsächlich Transformationsprozess über 3 Legislaturperioden hinweg. Angefangen mit Karl Lauterbach, jetzt muss es weitergehen mit den großen 3 sozusagen, Krankenhausreform, Notfallreform, Primärversorgung im Mittelpunkt mit Digitalisierung, mit interprofessioneller Zusammenarbeit, mit Regionalisierung. Und das wird sich fortsetzen, mindestens noch in der nächsten Legislaturperiode, bis wir die Konturen sozusagen einer transformierten, einer neu organisierten Gesundheitsversorgung sehen werden.
Oft heißt es, Deutschland ist ein Innovationsbremser. Wie innovationsfreundlich oder unfreundlich ist das deutsche Gesundheitswesen?
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde jetzt bei uns am Küchentisch gefragt werden, vielleicht eine 4, ich weiß es nicht, große Innovationskraft. Aber in der Tat, wir haben es uns angewöhnt und eingerichtet, dass alle, die Innovation in das System bringen wollen, dass die einen Leidensweg durchlaufen müssen. Da ist so ein bisschen Quälattitude tatsächlich mit drin. Die müssen sich erst einmal beweisen, die müssen erst mal Stallgeruch haben, die müssen erst mal ganz viele Türen öffnen und abklappern, bevor wir anfangen, sie ernst zu nehmen. Und diese Attitüde ist vollkommen furchtbar. Und das Wort innovationsunfreundlich ist fast ein bisschen verharmlosend. Denn man müsste ja eigentlich sagen, zukunftsunfähig. Das ist das Wort, das dazu passt. Weil wir verspielen Zukunft. Wir sehen das ja, wenn wir uns mit europäischen Nachbarländern vergleichen, die Gesundheitsreformen angestoßen haben, die die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterentwickelt haben. Das sind Dinge, die bei uns nicht in dem Maße stattgefunden haben. Das kostet uns Zukunft.
Sie haben gerade eben schon mal ein wichtiges Stichwort genannt, und zwar sektorenübergreifende Versorgung. Was macht aus Ihrer Sicht eine wirklich gute sektorenübergreifende Versorgung denn aus? Also können Sie da vielleicht konkrete Beispiele noch nennen?
Ein wunderbares Beispiel, das jetzt bildhaft vor meinem Auge steht, das sind die Dinge, die man um die Qualitätsverträge nach § 110 betrachten kann. Ein wirklich guter Ansatz, der ja leider im Augenblick noch sozusagen auf wenige Bereiche quasi beschränkt und limitiert ist. Das sollte nicht der Fall sein. Aber dort kann man wunderbar sehen, ein Bild, man hat einen Behandlungsablauf innerhalb eines Krankenhauses, 2-3 Schritte. Nächstes Bild, man blendet das auf und sieht dann, es kommen 5 Schritte davor und 5 Schritte danach zu diesem Behandlungsablauf dazu, weil der Patientenweg, der Behandlungsweg, der beginnt natürlich vor der stationären Aufnahme und er geht nach der stationären Aufnahme weiter. Und diesen gesamten Weg abzudecken, das ist dann eine gute sektorenübergreifende Versorgung.
Es ist eben auch schon ein bisschen angeklungen, ein Konzept von Managed Care heißt Pay for Performance. Also Leistungserbringer nach den Behandlungsergebnissen zu vergüten. Wie viel betriebswirtschaftliche Logik passt zu einem Bereich, der auch ein Bereich der Daseinsvorsorge ist?
Ja, ich würde das vielleicht in 2 Ebenen abschichten, weil das Wort Ökonomisierung oder Entökonomisierung ist ja auch ein politischer Kampfbegriff in der letzten Legislatur gewesen. Und das Gesundheitssystem, das ist natürlich ein bisschen Opfer seines Erfolges auch, insofern als dass medizinischer Fortschritt immer mehr Behandlungsmöglichkeiten produziert. Die Nachfrage ist natürlich auch entsprechend da. Gesundheitsversorgung ist ein Gut, dessen Nachfrage man schwerlich sozusagen erschöpfen kann. Und deswegen ist Ökonomie unser Freund, wenn es darum geht, die Bewirtschaftung knapper Ressourcen auf eine gute Art und Weise zu managen. Das erstmal sozusagen die Ebene, die sagt, Betriebswirtschaft ist in der Versorgung eine absolut wichtige Disziplin, die noch viel stärker und viel vorurteilsfreier und viel freundlicher betrachtet werden sollte, weil es sie uns eben hilft. Und das andere ist dann ein bisschen die Frage sozusagen Daseinsvorsorge auf der Ebene der Systemgestaltung. Wie können wir dieses wichtige Gut Gesundheitsversorgung weiterhin in unseren Händen als Gemeinwesen behalten? Und ich glaube, wir haben im Grunde eigentlich keine schlechte Ausgangsposition. Wir haben ein solidarisches Gemeinwesen und wir haben viele Akteure, die dort in diesem Gemeinwesen aber aus eigenem wirtschaftlichen Interesse auch arbeiten. Und das Zauberwort, das wir eigentlich stärker in den Mittelpunkt unserer Betrachtung rücken müssten, ist Ordnungspolitik. Das ist sozusagen gute Gestaltung von Märkten und Angeboten im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, ich hoffe, ich mache das richtig. Betriebswirtschaft in dem Moment eher als Ordnungselement, denn als Gewinnmaximierungselement.
Ganz richtig. Und natürlich dürfen wir die Gewinnmaximierung nicht wegdenken, weil sie eben für Akteure auch Anreize schafft, Gesundheitsversorgung zu innovieren oder besser zu machen. Und da kommt, glaube ich, ein wunderbarer Begriff ins Spiel, den wir ganz stark zusammen mit Managed Care denken, nämlich Value-Based Care. Und die Idee ist ja dort, dass Gesundheitsversorgung eben nicht der reinen Profitorientierung gelten soll, im Sinne mach mehr und verdiene mehr, sondern im Sinne der Verbesserung der Versorgung und natürlich auch im Sinne einer wirtschaftlichen Versorgung, die sozusagen mit Qualität gekoppelt wird.
Dann lassen Sie uns gerne nochmal einen Blick auf die aktuelle Reformdebatte in Deutschland werfen. Die Krankenhausreform soll mehr Qualität in die stationäre Versorgung tragen. Qualität soll auch eine stärkere Rolle bei der Vergütung spielen. Jede Klinik soll nur das machen dürfen, was sie wirklich gut kann. Geht das dann so in die richtige Richtung?
Wenn es in diese Richtung geht. Das hat große Untiefen, sage ich einmal. Das hat eigentlich 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass wir viele Beteiligte haben und dass es uns auch nach 3 Jahren Krankenhausreformprozess nicht gelungen ist, die Rollen sozusagen klar voneinander zu trennen oder nochmal klar zu bestimmen. Die Länder haben von Anfang an klargemacht, die Planung gehört uns. Und Herr Lauterbach hat, glaube ich, von Anfang an einen großen Fehler gemacht, als dass er dachte, er könnte dieses Diktum aushebeln oder abkaufen oder wie auch immer. Und jetzt sozusagen beobachten wir, dass die Länder sich da etwas zurückholen. Wir beobachten aber 2. Ebene auch, dass es vielleicht vermessen war, solche gigantischen Großprojekte wie wir ordnen alles neu nach Leistungsgruppen zu oder wir führen ein neues Vergütungselement, Vorhaltevergütung ein, einfach sozusagen so aus dem Berliner Dunstkreis heraus so in die ganze Republik zu streuen und zu sagen, das ist die Lösung, jetzt macht man alles bitte nach diesem System. Und vielleicht bricht sich das auch an einigen Stellen weiterhin an der Wirklichkeit, die sich halt über Jahre und Jahrzehnte anders organisiert hat. Deswegen, ich nehme vielleicht auch hier wieder den positiven Aspekt heraus. Und der positive Aspekt ist, es ist etwas in Bewegung geraten. Selbst wenn die Reform jetzt nicht einer Blaupause mehr folgen sollte oder komplett einer Blaupause entsprechen sollte, das muss sie auch gar nicht. Die Krankenhausplanung in den Ländern ist in Bewegung geraten und da werden sich auch positive Effekte ergeben.
Kommen wir nochmal zu der Blaupause zurück, beziehungsweise ob die Blaupause so bleibt, wie sie ist. Das Krankenhausreformanpassungsgesetz, das das Bundeskabinett wohl in den nächsten Wochen beschließen will, wird gerade heftig diskutiert. Frau Wagen ist mit dem Wahlspruch angetreten, wir wollen die Krankenhausreform verbessern und nicht verwässern. Das, was bisher auf dem Tisch liegt, wird sie diesem Anspruch gerecht? Verbessert sie oder verwässert sie?
Ich glaube, es geht darum, eine Ziellinie zu erreichen. Ich glaube, es geht darum, Dynamik zu erreichen. Und ein Teil der Dynamik ist in diesem Regelwerk drin. Ein anderer Teil der Dynamik ist aber, in dem gelingt es jetzt politisch auch ein Tempo aufrecht zu erhalten und gelingt es, dort eine Einigung herzustellen. Und ich glaube, es wird sowieso immer noch weiter verändert und verbessert werden. Weder die Leistungsgruppen noch die Vorhaltefinanzierung. All das ist sozusagen noch nicht so praxisgehärtet verstanden und überall anwendungsfähig, dass man sagen könnte, das ist jetzt der Zauberball, mit dem wir das System verändern werden, sondern es ist ein Veränderungsprozess und dieser Veränderungsprozess, der droht jetzt ein bisschen abzubrechen und in Schlingern zu geraten. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Frau Wagen, hier weiter diese Lösungsplattform nach vorn zu entwickeln.
Kommen wir noch zu einem nächsten Reformkonzept, Reformansatz. Das Konzept des Hausarztes, der Hausärztin als erste Anlaufstelle, gehört durchaus in den Instrumentenkasten von Managed Care. Wie bewertet der BMC, wie bewerten Sie die Reformbemühungen um ein Primärarzt- oder Primärversorgungssystem?
Ich bin sehr froh, dass das jetzt ein zentrales Reformprojekt dieser Legislatur werden soll. Sie haben es ganz richtig gesagt, es ist auch ein Kernanliegen von Managed Care, weil eben die Verknüpfung, die Kontinuität, die Koordination, all das ist etwas, was in der Primärversorgung ganz stark beheimatet und angelegt ist. Wir dürfen ein paar Dinge nicht aus den Augen verlieren. Das eine ist die Verbindung eben mit der Krankenhausreform und der Reform der Notfallversorgung. Am Ende weist uns das alles ein bisschen wieder weg von der zentralen Blaupause und dahin, dass in den Regionen Zusammenarbeiten entstehen müssen, die von den Akteuren dort getragen werden. Ich glaube, wir können das aus Berlin, wir können einen Rahmen schaffen, aber wir müssen immer diese Gestaltungsspielräume dorthin legen, wo man sich in den besonderen Bedingungen zurechtfinden muss und Versorgung organisieren muss. Meine zweite Sorge ist natürlich, dass wir da in einen heillosen Streit geraten. Es wäre ja nichts fataler sozusagen, wenn die Bildschlagzeile die Bevölkerung mobilisiert, dein Hausarzt ist nicht mehr für dich da oder Termine bald nur noch nach irgendwas oder. Wir müssen schon da mit einer Stimme sprechen im Gesundheitswesen, die Beteiligten, um die Bevölkerung auch in eine Veränderung mitzunehmen.
Ja, und das ist ja auch immer wieder von dem drohenden Hausärztemangel die Rede. Welche Strategien halten Sie denn für sinnvoll, gerade wenn es um die Versorgung auf dem Land geht?
Ja, ich schiebe nochmal eine kleine Brücke zwischen Hausärztemangel und Primärversorgung ein. Denn das ist auch ein Ergebnis unseres Diskussionsprozesses in den vergangenen Jahren, dass das Wort Primärversorgung vielleicht in Deutschland nicht so den gewohnten Zungenschlag hat. Es ist aber das richtige Wort, um zu beschreiben, dass wir Versorgung nicht auf die Rolle des Arztes und der Ärztin sozusagen beschränken wollen oder können. Und gerade in ländlichen Regionen ist das natürlich eine Frage, wie können wir es denn organisieren? Und wir sehen heute, der BMC Wir waren gerade in Warschau vor einigen Tagen. Wir haben dort die polnische Primärversorgungsreform uns angesehen. Wir wissen es aber auch aus ganz vielen Beispielen in Deutschland. Wir wissen es aus der hausarztzentrierten Versorgung. Im Team zu arbeiten, in einer größeren Arztpraxis, das Umfeld einzubeziehen, weitere Anlaufstellen, ob es Pflegedienste sind, ob es Kooperationen mit Krankenhäusern sind, ob es Behandlungspfade in der haus- und fachärztlichen Versorgung sind, ob es die ambulanten Pflegedienste sind, all das macht Primärversorgung aus und all das soll in diesem System, das wir schaffen können, stärker zusammenwachsen.
Am 1. Oktober, also vor wenigen Tagen, startete die elektronische Patientenakte verbindlich auch für die Leistungserbringer, also vornehmlich für die Ärzte. Was bedeutet dieser Schritt für die Versorgung in Deutschland?
Ein großer Schritt, wirklich nochmals ein großer Schritt. Ich habe das auch schon im Frühjahr gesagt, als die EPA dann endlich angelegt war für alle Versicherten. Es ist ja der Einstieg. Wir sehen das aus den europäischen Nachbarländern. Auch dort sind digitale Vernetzungssysteme nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben sich über viele Jahre entwickelt und sie mussten immer wieder diese Entwicklungsschritte nehmen. Insofern ist dieser Entwicklungsschritt kein abschließender, aber ein ganz wichtiger weiterer Schritt. Und ich habe die Sorge, dass er gerade wieder so ein bisschen kleingeredet wird. Dass man sagt, ach, die EPA hat ja noch nicht viele Funktionalitäten, was soll das denn? Die Ärztinnen und Ärzte rufen sich teilweise zu, ja, du musst sie ja auch nicht nutzen. Und ich habe die Sorge, dass das ein bisschen zu unbeachtet bleibt. Ich glaube, wir sollten stärker als alle Akteure im Gesundheitssystem darauf hinwirken, dass die EPA Teil jedes Arzt-Patienten-Kontaktes wird. Wir sollten auch stärker auch das Zukunftsbild noch aufzeigen, also die Funktionalitäten, die in den nächsten Monaten und Jahren ja teilweise in einer definierten Roadmap schon dazukommen. Es lohnt sich jetzt schon, mit der EPA zu arbeiten, weil sie wird in Zukunft eben noch umfassender und hilfreicher werden.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens anzuschieben gilt vielleicht als einer der wenigen gesundheitspolitischen Erfolge der letztlich gescheiterten Ampel. Wie muss es weitergehen mit der Digitalisierung? Sie haben auch bei der EPA schon gesagt, es ist der erste Schritt und ein zweiter jetzt.
Ja, und bitte viele weitere. In unseren Diskussionen über Primärversorgung denken wir auch eine Telematikinfrastruktur Primärversorgung. Also wir überlegen, wie könnte zum Beispiel eine Erst- und Dringlichkeitseinschätzung, die man einer neuen Behandlung vorschaltet, wie könnte die auch hinterlegt werden, unterstützt werden mit einer eben auch digital strukturierten Abfrage, die natürlich dann auch einen zentralen Backbone benötigt. Das Gleiche ist ein Terminbuchungs- oder Terminkennungssystem. Das haben wir auch gerade in Polen gesehen. Dort heißt das E-Referral, funktioniert prima. Man bekommt eine Terminkennung. Es gibt dann einen Termin-Server, nenne ich ihn einmal, wo diese Terminkennungen sozusagen zentral aufgespielt werden. Und dann kann man mit seiner Terminkennung dann in seinem Portal oder der Praxis seiner Wahl eben seinen Termin buchen. Und wenn die Dringlichkeit dann noch zugeordnet wird, dann haben wir auch etwas ganz Wesentliches erreicht. Denn wir haben den Menschen die Dringlichtermine geboten, eben dieses Angebot geschaffen. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Merkmale, mit denen wir auch sagen können, die Primärversorgung ist etwas, was Versorgung für alle Menschen besser macht.
Wäre dann genau dieses Konzept ein Beispiel dafür, was passieren müsste, damit Digitalisierung und Telemedizin nicht nur Nischenlösungen bleiben? Oder was sehen Sie da sonst noch?
Ja, auch da greife ich jetzt vielleicht einige Aspekte heraus, die erstmal besonders in den Vordergrund kommen. Das eine ist ja, dass in vielen Fällen ein Praxisbesuch nicht erforderlich ist. Und der wird teilweise durch unser Vergütungssystem angereizt. Er ist aber auch teilweise einfach eingeübt sozusagen und es fehlt heute die richtige Alternative. Und dort können wir über viele Möglichkeiten vernetzten oder asynchronen Arbeitens, Telemedizin, Chatsysteme, KIM-Dienste etc. Wir können sozusagen dort die Möglichkeit schaffen, dass man Gesundheitsanliegen einfach digital abarbeiten kann. Das gibt den Menschen die Möglichkeit, mehr Anliegen zu platzieren, mehr Antworten zu bekommen und es entlastet das System, weil wir eben von diesem Termindruck in den Praxen ein Stück wegkommen. Also das ist eine Verbindung von Digitalisierung und Versorgungsverbesserung. Und das verlangt natürlich, dass viele Arztpraxen einfach noch einen weiteren Schritt gehen, sich noch stärker für digitale Lösungen interessieren, öffnen und die auch Patientinnen und Patienten anbieten.
Das wäre dann ja vielleicht auch ein Ansatz, wie man der sogenannten Doppelkrise entgegentreten könnte. Fachkräftemangel und Finanzierungsengpässe. Also wie hängt das zusammen und ist das jetzt so die Lösung, die Sie dafür präsentieren würden?
Ja, der demografische Wandel beschäftigt mich auch sehr. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass wir in das Jahr 2070 vorgeschaut haben. So lange muss man jetzt gar nicht vorschauen, um zu erkennen, dass in den nächsten 10 Jahren einfach die Zahl der älteren und damit wahrscheinlich auch behandlungsbedürftigen Menschen in Deutschland zunimmt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Fachkräfte dann entsprechend ab oder muss ersetzt werden. Und drittens bedeutet das möglicherweise auch einen Einnahmenverlust für die GKV, weil eben Menschen aus der Erwerbstätigkeit rausgehen und dann künftig eben Rente beziehen. Und ich glaube, dieser Reformdruck ist eine Innovationschance. Und die können wir sehr gut nutzen, weil wir ganz viele Lösungen und Möglichkeiten schon in unserem Portfolio haben. Wir nutzen sie eben noch nicht im System und wir brauchen diesen Aufbruchsmoment, um auch neue Wege wirklich in unserem hard-coded System sozusagen des SGB V und der verschiedenen Selbstverwaltungs- und anderen Konstrukte, EBM etc. zu verankern, um Akteuren dort auch das klare Zeichen zu geben, es lohnt sich auch anders zu arbeiten.
Sie haben gerade schon oder zu Beginn unseres Gesprächs schon Ihre Berührungspunkte mit Krankenkassen erwähnt, haben auch davon gesprochen, dass das tolle Leute seien, die dort arbeiten. Welche Rolle können Krankenkassen wirklich bei der Förderung neuer Strukturen spielen?
Krankenkassen haben sich in den vergangenen Jahren ein bisschen zurückgenommen, das ist zumindest mein Eindruck, darin Versorgung zu gestalten. Ich bin in die Welt der Krankenkassen gestartet, vom Payer zum Player. Also dass das eigentlich die Rolle wäre, um eben auch in so einem ordnungspolitischen Rahmen, wie ich ihn beschrieben habe, einen Wettbewerb um bessere Versorgungsangebote und Versorgungslösungen zu gestalten. Und es hat sich aber gezeigt, die Instrumente, die wir dafür zur Verfügung hatten, plus das Umfeld, das wir für Krankenkassen geschaffen haben, das hat nicht dazu geführt, dass dort Aufbruch und Dynamik entstanden ist. Das muss man leider konstatieren, sowohl aus der Anschubfinanzierung der integrierten Versorgung, aus den Selektivverträgen, als auch jetzt weitergehend ist nicht das entstanden, was wir uns gewünscht haben. Und deswegen auch unser Impuls zu sagen, wir müssen es in das SGB V hineintragen. Dort muss Patientenzentrierung als neuer Versorgungsbereich einen Raum haben, damit Akteure auch das Feld haben, in das sie hineinarbeiten können.
So, zum Abschluss möchte ich dann gerne mit Ihnen noch so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Und zwar, wenn wir 5 bis 10 Jahre nach vorne schauen, wie könnte ein Versorgungssystem dann aussehen, das wirklich patientenzentriert arbeitet?
Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir digitale Instrumente nutzen, in den nächsten Jahren sich nochmal enorm erweitern wird. Letztendlich entsteht da ja sowas wie ein drittes Gehirn, ein ChatGPT, mit dem wir immer verbunden sind oder in ganz vielen Situationen verbunden sind. Heute ist es das Smartphone und das wird uns noch viel mehr Unterstützung geben können, unser Alltagsleben zu managen, zu unterstützen. Und natürlich muss man immer fragen, wer steht dahinter? Das ist ja ein Unternehmen und das hat auch Absichten. Jede KI hat Absichten. Ich will aber sagen, weg von der Vorstellung, dass Gesundheitsversorgung Brick and Mortar ist, dass sie die Praxis sozusagen braucht oder das Krankenhaus braucht. Das wird sich viel, viel fluider darstellen in den Situationen, wo das Diagnostik-Kit nach Hause kommt, wo die Apotheke zur Anlaufstelle ohne Termin wird, wo die Telekonsultation, wo die Vitaldaten, wo mein Gesundheitsbuddy als Chatbot oder Avatar mir einen Tipp gibt. Also ganz viele Wege, wie Gesundheit in unser und Gesundheitsversorgung in unser Leben hineinkommt. Und das Gesundheitssystem hat dadurch ganz, ganz viele Chancen, Menschen auf ihrem Weg zu Gesundheitsversorgung und Behandlung von Krankheitssituationen zu unterstützen.
Das hört sich sehr spannend an. Herzlichen Dank, Herr Hager.
Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie. Ganz vielen Dank.
Na, Ralf, wie fandest du's?
Also mich hat zum Schluss diese Zukunftsvision völlig fasziniert. Gesundheitsversorgung wirklich fast grenzenlos zu verstehen, jenseits dessen vielleicht, was wir uns vorstellen können. Ein bisschen wie Raumschiff Enterprise und offensichtlich doch so nah.
Ja, mich hat's auch total beeindruckt. Gerade auch so Sachen wie Diagnose-Kits, die nach Hause geschickt werden, oder der Gesundheitsbuddy. Also irgendwie so ein virtueller Ansprechpartner für Gesundheitsfragen. Ich finde das mega spannend. Kann es mir noch nicht ganz genau vorstellen, aber freue mich schon, was da alles auf uns zukommen wird.
Freuen können wir uns auch auf den November, dann melden wir uns wieder.
Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne an redaktion@gg-digital.de oder schreibt einen Kommentar bei Spotify, beziehungsweise lasst uns auch gerne ein Abo da.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G-Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.